Willkommen zum Hype-Podcast, Folge 197. Heute ist Donnerstag, der 9. Juni 2022. Unser Thema heute. Kurosh Habibi ist Gründer und Co-CEO von Karl, einer 2016 gegründeten Plattform für den Verkauf mittelständischer Unternehmen. Das Fintech beschäftigt sich also mit einem ganz speziellen Segment der Finanzwelt. Man baut eine Firma auf und errichtet damit sein Lebenswerk. Doch dann möchten die Kinder nicht in die Firma eintreten oder sind nicht geeignet dafür oder man hat gar keine Kinder und vielleicht gibt es auch niemanden im Unternehmen, der als Nachfolger taugt. Was tut man dann? Kurosh Habibi begegnet solchen Problemen Tag ein, Tag aus. Wie löst man sie? Welche Rolle kann eine Plattform dabei spielen? Der Karl-Gründer spricht darüber, wie er die komplizierten Prozesse des Firmenverkaufs digitalisiert und auf eine Plattform gebracht hat, wie er Finanzierungsmöglichkeiten mit einbindet und wie er Allianzen mit anderen Unternehmen schmiedet. Und er vermittelt ein Gespür für die Machtverhältnisse auf dem Nachfolgemarkt. Wer gibt den Ton an? Der Verkäufer oder der Käufer? Eine Folge für alle, die sich für Fintechs interessieren und vielleicht selbst darüber nachdenken, eine Firma zu kaufen oder zu verkaufen. Herzlich willkommen, Kurosh Habibi. Schön, dass du mit dabei bist.
Ja, danke schön. Vielen Dank für die Einladung.
2016 habt ihr Karl gegründet. Ihr seid Spezialisten für Unternehmensnachfolge. Ihr seid also in einem ganz besonderen Untersegment der Finanzwelt tätig, nämlich dem Finden von Unternehmensnachfolgern und Folgerinnen. Das ist ein großer Painpoint für viele Unternehmerinnen und Unternehmer, nämlich den geeigneten und die geeignete Nachfolgerin zu finden. Viele Menschen haben ihr Lebenswerk hinein investiert in den Aufbau einer Firma und finden nicht denjenigen, nur diejenige, die es dann am Ende fortführt. Das sagt man so allgemein, das liest man auch allenthalben. Aber ist das wirklich so, Kurosh?
Ja, also Unternehmensnachfolge ist tatsächlich ein relativ großes gesellschaftliches Problem hier in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern, gerade in der entwickelten Welt. Und es ist, glaube ich, auch sehr stark ein Phänomen unserer Zeit, weil vor, ich sag mal, 50 oder 100 oder 200 Jahren war es so, dass die Unternehmerkinder ins elterliche Unternehmen eingetreten sind, kein Nachfolgeproblem, fertig. So, der Vater war Schuster, der Sohn wurde auch Schuster. Und heute ist es so, viele Kinder wollen sich selbst verwirklichen, wollen andere Wege gehen, eigene Wege. Und das führt eben dazu, dass viele Familienunternehmen nicht mehr in die nächste Generation finden, zumindest nicht familienintern. Und dadurch sich dieses Nachfolgeproblem ergibt, dem wir uns dann auch mit Karl annehmen.
Das eine ist, die Kinder wollen nicht, hört man des Öfteren. Aber auf der anderen Seite gibt es eben auch Elterngründer, die sagen, ach, die Kinder sind nicht aus dem gleichen Holz geschnitzt wie ich, denen traue ich das in Wahrheit nicht zu.
Absolut.
Und ich brauche jetzt an der Stelle professionelles Management. Aber auch nicht leicht zu finden, außerdem Familienunternehmen ist Familienunternehmen, diese Identität von Unternehmertum und Eigentum schafft eben den ganz besonderen Wert von Familienunternehmen, deswegen dann schweren Herzens weiterverkaufen. Wie, wenn du das aus deiner Erfahrung beobachtest, wie oft ist es so, dass die Kinder wirklich nicht wollen, aber in Wahrheit qualifiziert werden? Und wie oft sagt Vater, Mutter, ihr wollt es zwar, aber ihr könnt es nicht?
Das ist eine gute Frage. Das ist ganz schwer zu quantifizieren. Ich glaube, es ist häufig auch eine Mischbetrachtung. Und wir haben wirklich verschiedenste Gründe, warum ein Unternehmer oder eine Unternehmerin auch sich ultimativ entscheidet zu verkaufen. Und wir haben es nicht selten, dass die Elterngeneration sagt, wir haben ja zwei Kinder und die würden vielleicht auch wollen, aber wir halten die nicht für geeignet. Das hatten wir schon auch sehr, sag ich mal, teils skurrilen Szenarien, wo dann sozusagen auch Meetings mit den Eltern stattfanden. Und dann wurden irgendwann sozusagen die Kinder oder das Kind rausgeschickt und gesagt, wir müssen noch ein, zwei Sachen klären. Und dann hatten wir auch einen Unternehmer, der dann gesagt hat, ja, also mein Sohn, der da jetzt eben gerade hier noch saß, auf keinen Fall. Also der darf das auf keinen Fall bekommen, der richtet das zugrunde. Und diese Fälle hatten wir schon. Und auch nicht nur einmal, sondern in verschiedenen Ausprägungen. Das ist aber, ich glaube, in der Dramatik eher vielleicht auch ein Grenzfall. Aber es ist schon häufig so, dass es dann auch eine Mischung aus nicht können und nicht wollen oder auch Lebensumständen. Ja, gibt keine Kinder oder sie sind noch nicht in dem Alter, wo eine Übergabe relevant wäre. Oder die Unternehmer haben auch vielleicht einfach keine Lust mehr, weil sie es 20, 30 Jahre gemacht haben und sagen, hey, ich möchte es jetzt einfach loswerden oder es ist irgendwie auch anstrengend, das Unternehmen zu führen. Und ich glaube, gerade auch die Corona-Pandemie hat dann auch das ein oder andere Unternehmen nochmal ordentlich gebeutelt. Und wo dann auch der eine oder andere jetzt sagt, nochmal will ich jetzt nicht noch so eine Krise durchmanagen.
Diejenigen, die Unternehmen verkaufen, die ich kenne, in meinem bescheidenen Erfahrungsschatz, die sagen oft, ach, mir geht's gar nicht so sehr um den Preis, ich will es an gute Hände abgeben. Ja. Und ich gehe ja hier immer noch weiter in die Kirche jeden Sonntag und ich treffe auch noch in der Gemeinde alle Leute und ich möchte ja weiter gut angesehen werden. Und deswegen möchte ich jetzt nicht irgendwie an die Anführungsstriche Heuschrecke Private Equity verkaufen, sondern ich möchte einen richtig gesitteten Unternehmer haben. Und mir geht's nicht so sehr ums Geld, weil mehr als eine, habe ich oft gehört den Satz, mehr als ein Steak am Tag kann ich sowieso nicht essen. Den Satz hört man immer wieder. Ja. Irgendwas ist an diesen Steaks, dass man diesen Satz immer wieder hört. Absolut. Andere sagt, ich habe schon eine blaue Hose, ich brauche keine zweite blaue Hose. Aber, und jetzt kommt das große Aber, würde mich dein Eindruck interessieren, wenn man dann hinterher guckt, wie sieht der Deal dann am Ende aus? Und wo hat er sich dann am Ende für entschieden? Ist es doch oft so, dass es dann doch das höchste Gebot war oder oft in der Nähe des höchsten Gebotes? Ist das wirklich so, dass die Leute dann, wenn es am Ende zum Closing geht, wenn man zum Notar geht, dass man am Ende dann wirklich in die besten Hände gibt oder ist es wirklich der Meistbieter?
Ich meine, du siehst mich schmunzeln, die Hörer nicht. Es ist durchaus... Es ist eine recht gute Beobachtung. Also wir sehen auch, dass es dann, wenn es wirklich hart auf hart kommt, das Thema Kaufpreis natürlich ein relevanter Aspekt ist in der ganzen Sache. Was wir aber auch sehen, ist, dass die anderen Aspekte durchaus ebenfalls sehr stark mit berücksichtigt werden. Und ich glaube, es gibt wenige Unternehmer, die wirklich nur eiskalt nach diesem einen Punkt optimieren würden, dem Kaufpreis, sondern häufig ist auch ein guter Kaufpreis ein Ausdruck dessen, dass das Unternehmen zu dem Käufer sehr gut passt. Und das können Strategen sein, aber das können auch Finanzinvestoren sein, die von dir in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal ganz explizit erwähnten Heuschrecken. Wir sehen in der Praxis, dass eigentlich die Zeit, wo ein Private Equity sich ein Unternehmen gekauft hat, um es dann sozusagen in Einzelteile zu zerlegen, dass die lange vorbei sind, weil dafür kaufen auch die viel zu teuer ein und die wollen eher die Unternehmen aufbauen und weiterentwickeln, häufig auch mit dem Management gemeinsam. Das heißt, die bleiben auch dann teils am Unternehmen incentiviert oder werden dann incentiviert, je nachdem, wie dann auch die Struktur davor war. Und da ist es schon so, dass ganz viele weitere Faktoren wie Erhalt der Standorte, der Marke, der Arbeitsplätze, Arbeitsplatzgarantien und ebenfalls mit auf den Tisch kommen. Wir hatten auch einen Unternehmer, der wollte sein Unternehmen, der hatte auch schon mal überlegt, es zu verschenken, aber er hatte dem er es schenken wollte, der wollte es nicht haben. Und dem ging es wirklich rein darum, dass die Marke nach über 100 Jahren bestehen bleibt. Und der hat am Ende trotzdem einen tollen Preis erzielt und hat es dann sozusagen in eine sehr stabile, sehr langfristige Struktur überführen können. Aber das sehen wir auch sehr stark, dass das wirklich viele Variablen sind, die am Ende Berücksichtigung finden und die gegeneinander auch im Gesamtbild abgewogen werden.
Und nochmal die Heuschrecke, das war beileibe nicht mein Ausdruck, das war Zitat Franz Müntefering, völlige Fehleinschätzung. Ja. Von Franz Müntefering damals, Private Equity richtet sehr, sehr viel Nutzen an. Ja. Und tatsächlich, auch deine Beobachtung teile ich, die Zeiten des Corporate Rating, Kaufen und Zerlegen, Filetieren, die sind längst vorbei. Preis, du hattest das gerade angesprochen. Ich weiß, dass es von Branche zu Branche unterschiedlich ist, aber was erzielt man denn so gerade als EBIT-Multiple oder Sales-Multiple? Kannst du uns für einige ausgewählte Branchen, Maschinenbau, Dienstleistungsgewerbe, IT oder sowas ähnliches, ein paar Preispunkte nennen?
Ja. Also das ist am Ende sehr individuell, auch je nachdem, wie gut das Unternehmen aufgestellt und auch positioniert ist. Und am Ende ist auch sozusagen der Preis, den man erzielt, eine Funktion des Prozesses. Und das ist ja auch in gewisser Weise unsere Daseinsberechtigung, dass wir sagen, wenn du durch und mit Karl verkaufst, Achtung Werbesegment, ja, dann kriegst du vermutlich einen besseren, wettbewerbsstärkeren Prozess hin und ultimativ auch einen höheren Preis oder bessere Konditionen insgesamt. Und die Range, in der wir uns da aber üblicherweise im Mittelstand, in diesem kleinen und mittelständischen Segment bewegen, 1 bis 50 Millionen Euro Transaktionsvolumen üblicherweise, was so bei uns über den Tisch geht pro Unternehmen, das ist so in der ganz, ganz groben Größenordnung von, ich würde mal sagen, 4 bis 8 Mal EBIT. Ja, das ist so, vielleicht mal um ein paar Zahlen zu nennen, so ein ganz, ganz grober Richtwert, wo wir das Gros der Transaktionen sehen und wir haben Abweichungen nach oben und nach unten. Also wir haben, das geht auch mal bei einzelnen sehr guten, sehr wachstumsstarken Unternehmen auch in den zweistelligen Multiple-Bereich. Es ist auch bei Unternehmen, die vielleicht Herausforderungen haben oder bei denen das die Marge jetzt in dem Betrachtungsjahr vielleicht auch besonders hoch war, unüblich hoch, auch vielleicht mal am unteren Rand, weil man davon ausgeht, dass sie sich sozusagen normalisiert in die entgegengesetzte Richtung. Es gibt beide Fälle. Aber so ganz grob in diesem Korridor würde ich sagen.
Und wenn du EBIT sagst, ist das EBIT expected des laufenden Jahres oder ist es Durchschnitt des EBITs der letzten 2 Jahre oder was ist mit EBIT gemeint?
In der Regel, ich sag mal, ein normalisiertes, bereinigtes EBIT. Was bedeutet das? Wenn der Geschäftsführer sich ein enorm hohes Gehalt auszahlt, der Gesellschafter-Geschäftsführer, und das sozusagen verringert werden kann nach der Transaktion, dann würde man das sozusagen aufs EBIT sozusagen draufrechnen, aufs Buchhalterische. Umgekehrt, wenn irgendwelche Investitionen oder genauer gesagt auch Ausgaben nicht getätigt werden, die aber getätigt werden sollen, ja, auch beispielsweise Unternehmer, Geschäftsführer zahlt sich kein Gehalt aus, ja, dann müsste man das sozusagen entgegenrechnen. Und das Betrachtungsjahr kommt dann sehr darauf an, ob das sehr stark schwankt. Also wenn du ein Unternehmen hast, wo es von Jahr zu Jahr sehr unterschiedlich ist, dann würde man vermutlich irgendwie so eine Art Durchschnitt bilden über die letzten paar Jahre. Wenn man davon ausgeht, dass es in der Zukunft sehr anders ist, würde man vermutlich auch einen Forecast mit einbeziehen. Ansonsten wird auch häufig sozusagen auf das Exit-Jahr abgestellt, in dem der Verkauf dann auch stattfindet.
Du persönlich, man hört es ein bisschen, bist Betriebswirt. Du hast Management Master an der WAU gemacht. Du hast als Interimsmanager bei Movinga gearbeitet. Dann hast du 2016 mit Kollegen das Unternehmen gegründet. Genau. Was ihr macht, erinnert ein Stück weit an Investmentbanken, eigentlich traditionelle iBank-Tätigkeit, die ihr hier vollübt. Ihr werdet gute Gründe gehabt haben, warum ihr in diesen Markt vorstößt. Ich ahne sie auch, aber ich will sie lieber dich sagen lassen, weil du weißt das viel besser als ich. Sag mal, was unterscheidet euch von der Investmentbank?
Ja, genau. Also die Hypothese, mit der wir irgendwie in diese Gründung auch gestartet sind, war, dass wir gesagt haben, der Mittelstand hat eigentlich einen erheblich schlechteren oder schwierigeren Kapitalzugang und auch Dienstleistungszugang zu diesen professionellen Services im Vergleich zu großen Konzernen. Und wenn man jetzt irgendwie zum Vergleich nimmt, weiß ich nicht, JP Morgan, Goldman und so weiter, die großen Konzerne betreuen, da ist das ein Anruf aus den Konzernfinanzen und du hast jemanden da, der dir diesen Prozess des Unternehmensverkaufs oder Spartenverkaufs strukturiert. Du hast die Wirtschaftsprüfer und Auditoren, du hast die Börsenbetreiber, die alle als, ich sag mal, Transaktionsinfrastruktur den großen Unternehmen zur Verfügung stehen. Und all das hat das kleine und mittlere Unternehmen nicht. Die haben ihren Steuerberater und ihre Hausbank, häufig genug irgendwie auch sehr lokal. Und wenn es irgendwelche Finanz- und Transaktionsthemen gibt, werden die angesprochen. Und wenn die sozusagen nicht eine Lösung im Petto haben, dann ist es häufig sehr schwierig. Und da haben wir gesagt, wir glauben daran, dass Technologie erlauben wird, dass diese kleinen und mittleren Unternehmen in der Zukunft einen besseren Zugang haben werden. Und wir wollen mit Karl diese Infrastruktur bauen, das zu tun. Und wie wir das machen, ist, indem wir Teile des Prozesses, sowohl in der Kundenakquise wie auch in der Ableistung dieser Unternehmensverkäufe, digitalisieren, teils automatisieren und dadurch den Kostenpunkt nach unten bringen, um dann auch sozusagen kleinen und mittleren Unternehmen eine wirklich qualitativ hochwertige, professionelle Betreuung zur Verfügung stellen zu können.
Das ist der Prozess der Bewertung und der Infrastruktur, die du nanntest, ist sicherlich wichtig. Aber es geht am Ende natürlich bei Investmentbanken auch darum, den entsprechenden Käufer zu finden. Die sprechen Goldman, spricht die Kundenbasis an. Das funktioniert natürlich bei großen Unternehmen wahrscheinlich leichter als bei kleineren Unternehmen. Absolut. Aber die Kundenbasis stellt einen sehr guten Vertriebsweg dar. Und da kann man sich dann bei einer großen Bank doch relativ sicher sein, dass man einen vernünftigen Marktpreis in Erfahrung bringt. Wie bildet ihr diesen Teil der Transaktion ab?
Den Teil der Käufersuche oder den der Preis?
Der Käufersuche. Also ja, wie kann sich derjenige, der sich auf das Experiment Karl einlässt, sicher sein, dass ihr auf der Käuferseite, weil am Ende ist der Preis immer ein theoretischer, bis ihn jemand wirklich bezahlt, Käuferseite denjenigen findet, der vielleicht Interesse hat, der aber vielleicht noch gar nichts von der Opportunität weiß.
Genau. Also ich glaube, das ist eine der großen Stärken, die wir hier auch aufgebaut haben. Wir haben 2.500 Käufer, die direkt bei uns registriert sind, ja, die sich bei uns auf der Plattform ein Profil hinterlegt haben, bei dem sie sehr genau angegeben haben, wer sie sind, was sie machen, was sie suchen, in welchen Regionen, Branchen, mit welchen Finanzkennzahlen und so weiter. Und das sind vom Hintergrund Strategen, also andere Unternehmen, klein bis groß, vom Handwerksbetrieb mit 20 Millionen Euro Umsatz, der Kapazitäten zukaufen möchte, bis hin zum DAX-Konzern, internationale Strategen und. Das sind zum Zweiten Finanzen, ja, genau, Finanzen.
Nee, ich wollte, mach ruhig weiter, ich wollte nur wissen, genau, ob auch Individuen dabei sind, die neue berufliche Herausforderungen suchen. Deine Ganz Manager genau. will was Eigenes machen.
Genau. Gibt's das auch? Absolut. Also wir haben sozusagen als zweite Gruppe die Finanzinvestoren, Private Equity Fonds, Industrie Holdings, Family Offices, und die dritte Gruppe, und die ist, glaube ich, auch sehr einzigartig bei Karl, ist, dass wir viele, viele Manage-and-Buy-In-Kandidaten, wie wir sie nennen, haben. Das sind operative Manager aus Industrie und anderen Backgrounds, die sagen, sie wollen sich selbstständig machen, sie wollen Unternehmer werden, aber nichts Neues gründen wollen, sondern was Bestehendes übernehmen möchten. Und die registrieren sich auch sehr frequent bei uns, und die können wir dann für diese Prozesse nutzen. Und das ist in Summe das Segment, was wir aktive Käufer nennen, 2.500. Und dann haben wir nochmal einen erheblich größeren Datenpool, wo wir unsere Data Scientists dran gesetzt haben, rauszufinden, wer könnte denn noch für diese Unternehmensverkäufe als Käufer auftreten. Und da haben wir 180.000 Profile aufgebaut von Unternehmen und Investoren aus ganz Europa, die wir dann für diesen Verkaufsprozess durchsuchen können und gewisse Matchmaking-Algorithmen entwickelt, Machine Learning-Modelle und, die es uns erlauben, wirklich mit ein paar Klicks eine Liste von ein paar hundert potenziellen Käufern und Investoren zusammenzustellen, die dann von unserem Analystenteam nochmal händisch gesichtet und gefiltert werden, auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen, die wir mit denen hatten, auch aus dem Markt, und dann eine Shortlist zusammenstellen, mit der wir dann sozusagen in den Markt gehen können und wirklich sicherstellen können, dass wir selbst für Nischen und besondere Fälle immer passende Käufer und Investoren haben.
Und mandatiert werdet ihr von dem Verkäufer? Der bezahlt euch?
Ganz genau. Mhm.
Und der bezahlt euch auf Provisionsbasis oder zahlt er eine Fixfee? Wie ist euer Preismodell?
Genau, unser Preismodell ist, wie du es auch umrissen hast, sehr stark in die Richtung erfolgsbasierte Vergütung, demnach auch recht unternehmerfreundlich, weil wir sagen, wir gehen da auch mit ins Risiko der Transaktion rein, um aber auch sozusagen sicherzustellen, dass die Verkäufer es ernst meinen mit dieser Transaktion, haben wir so eine monatliche Pauschale, die in der Regel für 9 Monate entlang der Transaktion mitläuft. Die betreibt schon mal so ein bisschen Kostendeckung, dient aber vor allem dazu, dass wir sicherstellen können, dass es sich wirklich um eine ernsthafte Absicht handelt, und der Großteil ist dann eine prozentuale am Verkaufswert.
Kommen wir nochmal auf die Gruppe derjenigen, die sich selbstständig machen möchten, ohne selber zu gründen, was man auch gut verstehen kann, selber gründen from scratch, hat viele Risiken, unfassbar anstrengend.
Ja.
Also irgendwo bestehend einzusteigen, Management Buy-in, macht viel Sinn. Einige von denen mögen uns jetzt vielleicht zuhören. Deswegen die Frage, wie finanziert man typischerweise heutzutage? Mhm. Wie viel Prozent Eigenkapital muss man unterm Strich mitbringen?
Ja, also du kannst tatsächlich, gerade auch wenn du privat dich in so einem Unternehmen engagieren möchtest, kannst du auf eine relativ breite Palette an Finanzierungsmöglichkeiten zurückgreifen. Also klassischerweise ist ja die Struktur Eigenkapital plus Fremdkapital von der Bank. Ja, also das ist sozusagen, wie der Großteil der Unternehmensverkäufe abgebildet wird. Jetzt mag es aber sein, dass, machen wir es mal auch konkret, du hast irgendwie ein Unternehmen, was du für 3 Millionen Euro kaufen möchtest, bist eine Privatperson und hast dir irgendwie 300.000 Euro über die Jahre in deiner Karriere angespart und fehlen noch 2,7. Ja, davon gibt dir vielleicht die Bank 1,5. Ja, und fehlen immer noch 1,2 Millionen Euro. Und die kannst du sozusagen auch so strukturieren, indem du sagst, es gibt ein Verkäuferdarlehen. Ja? Der verkaufende Gesellschafterkreis gibt dir als Käufer ein Darlehen, was du über die nächsten Jahre aus den Gewinnen des Unternehmens zurückführst.
Vendor-Loan, aber das machen die genau. Natürlich nicht so gerne, weil wenn sie schon verkaufen und sich emotional trennen, wollen sie auch das Geld haben, oder?
Genau, aber es ist sozusagen, wenn du als Person überzeugst, ja, und den verkaufenden Unternehmer, die verkaufende Unternehmerin davon überzeugst, dass du die richtige Besetzung bist, um dieses Unternehmen weiterzuführen und auch die Perspektive aufzeigst, gehen die durchaus drauf ein. Ja? Dann gibt es die zweite Komponente Earnout. Vielleicht ist der Kaufpreis an gewisse Ziele geknüpft, die auch erst in der Zukunft erreicht werden, dann hast du sozusagen auch ein gewisses Interest Alignment, wie man so schön sagt, dahingehend, dass du nur dann Kaufpreiskomponenten zahlst, wenn du auch sozusagen die Früchte davon auch ernten kannst. Und dann gibt es noch eine Reihe von Förderprogrammen. Und gerade auch für Privatpersonen sind die auch recht umfassend und recht attraktiv. KfW auf EU-Ebene, aber auch auf regionaler Ebene. Es gibt Förderbanken in nahezu jedem Bundesland, die Kredite auch in der Mitte zwischen Eigenkapital und klassischem Fremdkapital zur Verfügung stellen. Und all das in der Summe kann dazu führen, dass du mit wenig oder vielleicht sogar auch keinem Eigenkapital im Grenzfall so eine Transaktion strukturieren kannst. Und das ist, was wir auch in der Praxis häufig sehen, dass das funktioniert. Und wir haben da auch durchaus Erfahrung, diese operativen Nachfolger durch diesen Prozess so ein bisschen durchzuführen, weil wir es eben schon etliche Male gesehen haben.
Und der berühmte alte traditionelle Weg, auf Englisch Non-Recourse Debt Pushdown, das heißt, das Target selber nimmt, die Firma, die man kaufen möchte, nimmt den Kredit auf, selber auf ihre eigene Bilanz und verleiht ihm dem Käufer, der aus dem Geld dann kauft, sodass sozusagen ein Schuldverhältnis zwischen Käufer, dem zukünftigen Hauptgesellschafter und der Firma selber entsteht. Das wirft steuerliche Schwierigkeiten auf und ist im Laufe der Jahre vielleicht auch aus steuerlichen Gründen ein Stück aus der Mode geraten. Oder wie schätzt du das ein?
Ich meine, es kommt immer sehr stark darauf an, wer auch kauft. Also so im ich sag mal, Private Equity-nahen Umfeld sieht man das nach wie vor immer mal wieder. Ja? Aber wie du schon gesagt hast, es gibt da muss man sehr in die Details reingucken, wie man es steuerlich sinnvoll strukturiert. Und es kommt, wie gesagt, sehr stark auf die Struktur auch drauf an. Häufig sehen wir auch gerade in den Größenordnungen, in denen wir kaufen, in denen wir tätig sind, dass die Käufe auch erstmal zumindest All Equity stattfinden, ja, und dann sozusagen über ein Generaldarlehen auf Muttergesellschaftsebene oder was auch immer dann finanziert werden, weil es vielleicht auch in einer breiteren Zukaufsstrategie liegt, wo 3, 4, 5 Unternehmen vielleicht zugekauft werden und dann ein operativer Betrieb an ein größeres Unternehmen drangedockt wird. Das sehen wir auch häufig. Und dann hast du die Privaten, die machen es dann nochmal sehr anders. Da hast du dann Mezzaninkomponenten dazwischen. Aber ja, wie gesagt, das ist da muss man, glaube ich, sehr genau hingucken, auch mit der steuerlichen Strukturierung, dass man sich da nicht sozusagen in die Nesseln setzt.
Mhm. Schauen wir nochmal auf den Markt als Ganzes. Handelt es sich im Augenblick um einen Nachfrager oder um einen Anbietermarkt? Was gibt's mehr, Käufer oder Verkäufer?
Ich glaube, wenn du ein gutes Unternehmen hast heute, dann bist du definitiv in der stärkeren Verhandlungsposition. Ja? Und ich meine, es ist weiterhin bekannt, es ist relativ viel Geld im Markt, auch nach wie vor, Zinsen sind jetzt ein bisschen gestiegen, aber es ist immer noch sehr, sehr viel Kapital, was gute, qualitativ hochwertige Anlagemöglichkeiten sucht. Ja? Und das äußert sich natürlich auch ganz klar in diesem Bereich KMU-Beteiligungen, in dem wir sehr stark unterwegs sind. Und deswegen sind sehr gute Unternehmen sehr nachgefragt. Umgekehrt stellt es sich dar, wenn dein Unternehmen in einer schwierigen Situation ist, schwierigen Fahrwassern, dann ist es durchaus, sind die Kräfteverhältnisse umgedreht. Dann ist es auch nach wie vor so, dass du vermutlich eher den Preis nehmen musst, der dir sozusagen geboten wird, als den Preis setzen kannst am Markt.
Mhm. Alles, was ihr macht, du hast es gerade detailliert beschrieben, ist kleinteilig und sehr anspruchsvoll. Mhm. Es ist emotional auf beiden Seiten. Es geht um eine lebensbestimmende Entscheidung, sowohl Verkäufer als auch Käufer.
Ja.
Es ist technisch sehr kompliziert, sehr anspruchsvoll. Gesellschaftsrecht, Kreditvergaberecht, sehr kompliziert.
Ja.
Und jeder Deal ist anders. Karl versteht sich aber als Plattform.
Ja.
Wie kann ein so kompliziertes Geschäft plattformtauglich sein?
Ja. Also das
fragst du dich auch.
ich glaube, das ist auch ein Missverständnis, was quasi häufig, mit dem wir uns häufig konfrontiert sehen, weil was digitalisieren wir? Wir wollen nicht den gesamten Prozess und alle menschliche Beratung darin wegautomatisieren. Ja? Das wäre zwar theoretisch wünschenswert, praktisch aber weit entfernt von dem, was möglich ist und auch letztlich sinnvoll ist. Du hast ja auch neulich Julian Teike von WeFox zu Gast. Und in gewisser Weise, auch wenn wir in einem anderen Markt sind und auch in einer anderen Phase der Unternehmensentwicklung und Größe und, ist es dann doch irgendwie ein ähnlicher Ansatz, dass wir den Berater nicht ersetzen wollen, sondern ihn enablen. Und das machen wir, indem wir die Kundenakquise vorne, top of funnel, digitalisieren und dann auch im Prozess viele von den, ich sag mal, arbeitsintensiven, aber nicht besonders werttreibenden Arbeitsschritten digitalisieren. und dadurch die Kapazität freimachen für diese zwischenmenschliche Beratung und den Berater auch dadurch unterstützen, sich auf das zu fokussieren, was er oder sie am besten kann, nämlich im menschlichen Austausch zu beraten, zu verhandeln und diese Transaktion auch emotional über die Ziellinie zu führen. Und dafür haben wir zum einen ein internes Transaktionsteam, ja, die steuern sozusagen diese Transaktionen und greifen aber auch auf ein recht breites Partnernetzwerk von über 220 M&A-Beratern, Industrieexperten, Corporate Finance-Experten zurück, die wir in unseren Transaktionen co-mandatieren, quasi als Subunternehmer mitlaufen lassen und die dann sozusagen mit allem, was sie über die Jahre und Jahrzehnte, in denen sie tätig waren, gelernt haben, die Unternehmerinnen und Unternehmer durch den Prozess begleiten. Und das erlaubt uns in diesem hybriden Modell, ja, das Beste aus beiden Welten lässt sich zu vereinen und den Preispunkt aber trotzdem so weit runterzubringen, dass wir keine 500 Millionen Deals machen müssen, sondern auch einen 5 Millionen oder einen 50 Millionen Euro Deal sehr, sehr gut und professionell begleiten können.
Mhm. Trotzdem, ihr habt euch für dieses Geschäftsmodell entschieden, stellt auch sozusagen die Technologie nach vorne. Ihr hättet ja auch ein traditionelles Modell wählen können. Ihr seid einfach Vermittler, nehmt 2% Finders Fee oder 3% Finders Fee, setzt die gleiche Technologie ein, macht's aber im Hintergrund, muss keiner groß wissen, welche Technologie ihr einsetzt und lebt von diesen 2-3% Transaktionen des Gebühren, was ja auch bei 50 Millionen Deals, wenn sie die entsprechende Größe haben, oder wenn sie ausreichend niedrige Komplexität haben, sehr lukrativ sein kann. Seid ihr von diesen 2-3% weit entfernt oder wie muss man sich euer Preismodell vorstellen?
Ja, ich glaube, das kommt am Ende sehr auch auf die Unternehmensgröße drauf an. Ja, vom Preismodell ist es so, ich sag mal, Faustregel, Daumenregel kann man sagen, so je größer die Transaktion, desto geringer die Prozentuale. Ja, also macht ja irgendwie auch logisch Sinn. Üblicherweise arbeiten wir mit einem unteren Stopper sozusagen nach unten hin, weil gerade so im Grenzbereich 1, 2, 3 Millionen Euro können die Transaktionen dann auch sehr stark in der Größe schwanken, entlang des Mandats. Aber ich glaube, so von der Richtschnur ist man damit mit ein paar mehr Prozent auf jeden Fall in der richtigen Größenordnung unterwegs.
Sag uns noch, ihr habt eine Kooperation mit der Deutschen Bank. Durch die Deutsche Bank bin ich auf euch aufmerksam geworden, weil die tatsächlich gesagt hat, ihr müsst euch unbedingt mal Karl anschauen. Was macht ihr mit der Deutschen?
Genau. Also wir arbeiten mit vielen großen Banken, Sparkassen und so weiter zusammen und ganz besonders auch sehr gerne und sehr eng auch mit der Deutschen Bank. Was machen wir mit denen? Wir unterstützen die Deutsche Bank bzw. deren Kunden dabei, Unternehmensverkäufe und Nachfolgen durchzuführen. Und die Logik ist eigentlich bei all diesen Kooperationen, die wir da haben, Deutsche Bank, Commerzbank, Haspa und, eigentlich immer die gleiche. Du hast ein hausinternes Investmentbanking-Team, was ab einer gewissen Größenordnung sehr, sehr gut, sehr qualitativ hochwertig loslegen kann, aber darunter eben üblicherweise nicht profitabel wirtschaften kann oder zumindest nicht zu Preisen, die dann im Kontext der Transaktionsgröße wiederum Sinn machen. 99% deiner Kunden sind aber kleine und mittlere Unternehmen und die Nachfolge ist ungelöst. Du willst den Kunden gern helfen, kannst auch finanziell natürlich profitieren davon. Zum einen direkt an den Honoraren, aber zum anderen auch an der Finanzierung für die Transaktion, Private Banking Dienstleistungen danach anbieten. Und ungelöste Nachfolge ist auch tatsächlich ein Risikofaktor bei der Kreditvergabe. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele Argumente, warum eine Bank sich diesen Themas annehmen sollte. Und die Deutsche Bank ist da sehr weit vorne, mit uns dieses Thema anzugehen und vertreibt uns quasi mit an ihre Kunden in einem gewissen Größensegment auch im Grunde genommen exklusiv. Und das freut uns sehr, weil wir dadurch natürlich in viele Kundensituationen reinkommen, in die wir sonst vielleicht nicht reingekommen wären, weil der Kunde sich nicht aktiv mit dem Thema beschäftigt hat oder es ein bisschen auch verdrängt. Das ist auch teilweise ein Thema, was man gern mal so ein bisschen auf der Prioritätenliste nach unten drückt, weil es auch ein bisschen unangenehm ist immer. Und dass diese Kooperation erlaubt uns eben sehr, sehr weitflächig, deutschlandweit in diesem KMU-Bereich auch gemeinsam diese Unternehmensnachfolge und Verkäufe anzugehen.
Unsere Zeit ist fast um. Kurosch, lass uns noch 2, 3 Fakten über die Firma kurz einsammeln. Ihr seid rund 40 Leute jetzt.
Ja, genau.
Kommt das hin?
Ja.
Genau. Und seid ihr profitabel?
Sind wir nicht. Wir sind aber sozusagen strukturell recht nah dran. Also wir haben als VC-finanziertes Unternehmen und auch sehr wachstumsorientiertes Unternehmen bisher immer den Pfad verfolgt, sehr stark in das Wachstum, in die Technologieentwicklung und zu investieren. Das Grundgeschäft, das Kerngeschäft ist allerdings profitabel. Das heißt, wenn wir sozusagen auf Profitabilität gehen müssten, dann könnten wir das auch tun. Aber aktuell ist es so, dass wir die Strategie verfolgen, lieber nochmal stärker zu wachsen, weil dieser Markt ist riesig. Es gibt Hunderttausende von kleinen und mittleren Unternehmen, die groß genug sind, dass sie eigentlich verkauft werden könnten und müssten und irgendwann in diese Nachfolgesituation kommen. Ja, spätestens, wenn irgendwann mal eine Unternehmensgeneration da ist im Familienunternehmen, die es nicht weiterführen möchte. Und da haben wir erst ein paar wenige Prozent Marktanteil und glauben, da ist noch extrem viel Potenzial im Mittelstand dort, uns als Anbieter zu positionieren, und deswegen ist das auch weiterhin die Strategie.
Wie viel Geld habt ihr bisher aufgenommen und wer sind eure Investoren?
Genau, also wir haben so rund 6 Millionen Euro aufgenommen von verschiedensten Investoren. Also sehr stark investiert bei uns ist Project A, ein Berliner Venture Capital Fund, die auch sehr viel im Fintech-Bereich machen. Zudem einige Family Offices, also Unternehmerfamilien, die auch teilweise auch aus eigener Erfahrung diese Themen Unternehmensnachfolge, Unternehmensverkauf sehr gut kennen, und dann eine Reihe von Business Angels aus der digitalen, aber auch aus der mittelständischen und Private Equity Welt.
Ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein. Kurash Habibi von Karl. Danke fürs Mitmachen.
Ganz herzlichen Dank dir, Christoph.
Das war der Hype Podcast. Dieser Podcast erscheint jeden Donnerstagabend um 18 Uhr. Damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns gerne jetzt oder hinterlassen Sie ein Like, wenn es Ihnen gefallen hat. Eine Produktion der Axel Springer HAI GmbH, einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. We support leaders in turning their organizations into 21st century winners. Über Post freuen wir uns unter christoph.kese@hai.co. Und zum Abschluss noch eine Einladung. Haben Sie Lust, Teil unserer Mission zu werden? Wir wachsen kräftig und suchen daher Verstärkung für unsere Consulting-Teams auf allen Ebenen, von Praktikanten und Praktikantinnen bis hin zu Teamleads. Mehr finden Sie dazu auf unserer Karriereseite unter hai.co/career. hy.co/career.